Die DHV-News vom 8. August 2025. Stellungnahmen zu Bakens Anti-Telemedizin-Gesetz. Saarland genehmigt ersten Anbauverein. Mit freundlicher Unterstützung von MedCan OneStop und CanGo. Herzlichen Glückwunsch zu den DHV-News. Eine Vorbemerkung habe ich, und zwar Handparade. Dieses Wochenende ist es soweit. Für die, die zuerst die DHV-News gucken, vor denen, die sie später erst gucken. Ihr seid noch vor der Handparade, die am Samstag los ist in Berlin. Also Last-Minute-Call kommt. Wir sehen uns da. Die Demo für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Und ich habe noch eine Vorbemerkung, und zwar für unsere Cannabis-Normalkonferenz Ende November in Berlin steht jetzt auch der Zeitplan zu finden auf cannabisnormal.de. Wir freuen auf uns euer zahlreiches Erscheinen. So, aber jetzt unser Hauptthema, Stellungnahmen zu Wakens Anti-Telemedizin-Gesetz. Da ist letzte Woche die Frist abgelaufen am Freitag. Die haben wir selber auch erst abgegeben, nachdem die DHV-News schon gedreht waren. Deswegen war es letzte Woche noch nicht drin. Jetzt sind aber alle Stellungnahmen da und ein paar davon kann ich euch vorstellen. Natürlich insbesondere unsere eigene, die findet ihr auf handverband.de. Link in der Videobeschreibung, wie üblich. Da haben wir sehr positives Feedback zu bekommen zu unserer Stellungnahme. Und wir sind da auf einige Dinge eingegangen, auch so ein paar Dinge aus der Begründung des Gesetzes, wo ja merkwürdige Dinge behauptet werden auch und auch die Begründung für die vorgeschlagenen Änderungen. Mir ist ein bisschen abenteuerlich zum Teil. Ich wiederhole nochmal, das Gesetz soll erstens Online-Verschreibungen für Cannabis-Blüten unmöglich machen. Also die Rezepte dürfen nicht mehr online ausgestellt werden. Und auch die Konsultation eines Arztes soll nicht online stattfinden, sondern nur noch in der Praxis vor Ort. Und auch der Versand von Cannabisblüten soll nicht mehr online erfolgen, sondern eben auch nur noch über stationäre Apotheken. Und das lehnen wir ab, komplett sozusagen, ja, und wird auch entsprechend begründet. Die Begründung für diese Maßnahme ist insbesondere, dass die Verschreibung von Cannabisblüten seit Inkrafttreten des Gesetzes massiv angestiegen ist. Was ja gut ist, ja, was ja auch bedeutet, dass eben die Versorgung mit Cannabismedizin verbessert worden ist. Wir argumentieren also auch, dass sie vorher recht schlecht war. Auch seit Inkrafttreten des Cannabisgesetzes immer noch viele Ärzte gar nicht bereit sind, Cannabis auszugeben. In anderen Stellungnahmen wird auch noch mehr betont, dass auch viele Apotheken gar nicht bereit sind, Cannabis auszugeben. Ja, also die Patienten, wenn sie stationär sozusagen in ihrer Stadt versuchen, irgendwie ohne Internet Cannabis als Medizin zu bekommen, holen sich da an den Arzttüren blutige Nasen, werden überall wieder rausgeworfen. Viele Ärzte haben noch nie Cannabis verschrieben, viele Apotheken haben noch nie Cannabis ausgegeben. Deswegen sind die Telemedizin-Plattformen für viele ein Segen. Auch die, die vielleicht leichtere Erkrankungen haben, wo Cannabis hilft, die Bandbreite ist ja riesig. Die Krankenkassen akzeptieren nur einen kleinen Teil. Und die Bundesregierung argumentiert eben auch damit, dass die Privatzahler massiv zugenommen haben bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die Erstattung allerdings nur um 5% zugenommen hat oder so. Also ein Riesenunterschied. Aber ja, wir sehen darin vor allen Dingen ein Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen, ja, dass sie andauernd irgendwie unberechtigterweise nicht bezahlen, beziehungsweise dann auch die Ärzte so zurückhaltend sind, dass sie gar nicht erst Anträge stellen, weil es halt super kompliziert ist, weil es viel Einarbeitungszeit braucht. Und ja, das scheuen halt viele, weil natürlich auch nicht bezahlt wird. Ja, gerade wenn man anfängt, sich damit zu befassen als Arzt, buttert man nur jede Menge Zeit rein, ohne dass man irgendwie groß was davon hat. Also lassen sie es gleich ganz sein. Es sollen auch nur Blüten übrigens unter diese neuen Regelungen fallen, nicht Extrakte. Dabei wird gar nicht in der Begründung des Gesetzes darüber gesprochen, wie denn da möglicherweise auch der Import zugenommen hat. Ich gehe davon aus, dass er auch da deutlich gestiegen ist. Aber da wird eben überhaupt nichts zugesagt und wird darüber geschwiegen, warum auch immer. Es war ja immer schon so, dass vor allem die Blüten im Fokus standen, auch in der Kritik. Zum Beispiel die Bundesärztekammer hat da rausgehauen, dass sie grundsätzlich überhaupt gegen die Verschreibung von Blüten sind, dass aus ihrer Sicht das gar keinen medizinischen Wert hat sozusagen. Das ist ja das Kraut der Kiffer, ja, dieser komischen Genussmittelkonsumenten da. Die wollen ja alle nur ihr Gras haben, aber nicht die richtige Medizin in Pillen- und Tropfenform. Und deswegen ist hier immer noch diese Hatz gegen die Blüten, obwohl die natürlich auch medizinisch ihren Sinn haben, weil man die eben gut inhalieren kann, was mit den anderen Sachen nicht so gut geht und dadurch halt auch ganz anders wirken und viel schneller wirken. Das ist bei vielen Anwendungen ja durchaus sinnvoll. Naja, dazu kommen natürlich die wirtschaftlichen Folgen, die das hat, dieser Plan. Ja, das wird Arbeitsplätze kosten. Dann natürlich, die Patienten werden wieder zurückgeworfen sozusagen ins vordigitale Zeitalter, werden wir die Arztpraxen abklappern, die sowieso schon zu viel zu tun haben, ja, und unter dem Ansturm der Patienten ächzen, jetzt sollen noch mehr Patienten wieder in die Arztpraxen kommen. Und ja, die Spezialisierung ist ja auch notwendig. Viele Ärzte haben eben keine Ahnung davon, viele Apotheken haben keine Ahnung und haben vor allem auch den Vorrat nicht da. Ja, bei den vielen Hunderte von Sorten, über 1000 mittlerweile wohl an verschiedenen Sorten von Blüten und Extrakten und so weiter und so fort, die irgendwie auf dem Markt sind. Und ja, das hat natürlich eine normale Apotheke nicht da und auch nicht ein Bruchteil davon. Die meisten haben gar nichts da, ja, da muss man immer noch zweimal hin. Ist ja auch für bewegungseingeschränkte Menschen, mobilitätseingeschränkte Menschen ein Problem. Für die ist online prima, ja, kriegen es nach Hause geliefert. Jetzt müssen sie zweimal zur Apotheke, einmal bestellen, einmal abholen, nach den Plänen von Frau Warken. Ja, das alles nur, um angeblich zu verhindern, dass jetzt nicht Patienten sich über dieses System eben Cannabis besorgen. Allerdings bestreiten wir auch nicht, dass das der Fall ist, ja, dass da sicherlich auch normale Konsumenten dabei sind, die sich jetzt da gerade Online-Rezepte besorgen und darüber dann sich mit Cannabis versorgen. Wir sind nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist, sondern dass Fachgeschäfte der richtige Weg sind, dass die Anbauvereine, der Eigenanbau der richtige Weg ist. Aber dieser Weg mit den Fachgeschäften insbesondere wurde nicht beschritten. Wir haben keine Fachgeschäfte und die Anbauvereine wurden so überreguliert, dass sie nur langsam an den Start kommen, dass nur wenige an den Start kommen und da eben auch jetzt nicht keine Riesenmengen sozusagen vom Markt rausnehmen können. Die sind klein, aber fein und für viele interessant, aber eben nicht die Alternative für alle da draußen, die nicht selbst anbauen können. Insofern werfen wir niemandem vor, der sich eben da jetzt per Online-Rezept mit Cannabis versorgt, sondern wer das loswerden will, sozusagen die Normalkonsumenten aus dem System haben will, der muss eben Alternativen schaffen. Und sobald Fachgeschäfte da sind, ja, wir werden die auch da nicht mehr aufschlagen. Ja, dann gehen die halt lieber in den Laden oder bestellen vielleicht sogar online bei ihrem Lieblingsfachgeschäft ihre Ware und besorgen sich kein Rezept mehr. Das ist ganz einfach, ja, da kommt man immer wieder drauf zurück bei dieser ganzen Diskussion um diesen angeblichen Missbrauch des Medizinalsystems. Da ist das Problem. Natürlich soll auch die Beratung möglich sein, ja, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Wir wollen jetzt nicht, dass alle Patienten völlig beratungsfrei sich da irgendwie das Gras bestellen, auch wenn sie selber gar keine Erfahrung damit haben. Wer damit anfängt zu experimentieren, sollte Beratung bekommen, und zwar von jemand, der davon Ahnung hat. Und ich finde es auch in Ordnung, die Plattform dazu verpflichten, eine ernsthafte, seriöse Beratung anzubieten. Das muss auf jeden Fall gewährleistet sein, nicht einfach nur wie Smarties raushauen. Aber es muss auch online möglich sein und nicht nur in der Arztpraxis vor Ort. Weil da ist klar, das wird Nadelöhr sein. Da werden wir wieder zulasten der Patienten Probleme kriegen und wir werden sie zurück auf den Schwarzmarkt schicken. Das kann also die Alternative nicht sein. Wir haben ja immerhin auch mittlerweile über 50 Anträge auf kommunale Modellprojekte, Abgabe von Cannabis vorliegen bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Und da muss mal vorwärts gemacht werden, ja, dass wir zumindest einen Fuß mal in die Tür kriegen, dass wir neue Wege erschließen für die legale Versorgung mit Cannabis, auch als Genussmittel. Und dann entschärft sich von alleine eben auch dieses Problem im Medizinalsystem. Noch ein paar Hinweise auf andere Stellungnahmen. Ihr findet auch eine Liste aller Stellungnahmen bei Krautinvest. Das habe ich auch verlinkt hier unter dem Video. Aber auch noch ein paar andere, zum Beispiel die ABDA, der Apothekerverband der Apothekerverbände. Die fordern einfach nur, dass die Preisbindung gefälligst stattzufinden hat. Ja, wie bei früher der Buchpreisbindung gibt es auch für Arzneimittel eine Preisbindung und die soll überall gleich sein und soll keine Rabattaktionen geben und so weiter. Das ist halt deren Steckenpferd da irgendwie. Das ist das Wichtigste, was die vorzutragen haben in dem Zusammenhang. Interessant fand ich das Statement des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung e.V. Da zitiere ich mal: Zahlreiche Arzneimittel mit vergleichbarem oder höherem Risikopotenzial, Suchtgefahr, Neben- oder unerwünschten Arzneimittelwirkungen, etwa Opioide, Benzodiazepine oder sedierende Antidepressiva, dürfen im Rahmen strukturierter Fernbehandlung, das heißt zum Beispiel im Rahmen von Videosprechstunden, verordnet werden. Daher erschließt sich nicht, aus welchem besonderen Grund für Medizinalcannabis ein einschränkendes Sonderrecht geschaffen werden soll. Ja, das finde ich total einleuchtend. Da gibt keinen vernünftigen Grund dafür, diese Substanzen unterschiedlich zu handhaben und für Cannabis da als einziges sozusagen Beratungspflicht vor Ort in einer Arztpraxis vorzuschreiben. Bundesärztekammer wiederum ganz anders. Ja, da sind wir ja gewöhnt, dass die vollkommen am Rad drehen, wenn es um Cannabis geht, egal ob Medizin oder Genussmittel oder wie auch immer. Die haben gesagt, sie sind immer schon dagegen gewesen, gerade bei Blüten. Die haben überhaupt keinen medizinischen Zweck, habe ich eben schon gesagt. Ja, die wollen am liebsten ganz loswerden. Und insgesamt sagen die auch, Cannabis sollte doch bitteschön als Arzneimittel wieder dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt werden. Ja, also Hardcore, die wollen wieder ein bisschen mehr Strafrecht reinbringen im Zusammenhang mit Cannabis und haben immer noch keine Ahnung von der medizinischen Anwendung von Cannabis. Und das ist einfach nur peinlich. Und ich frage mich immer noch, wieso da nicht die Ärzteschaft aufsteht, die da irgendwie mitgliedsmäßig drin hängen, irgendwie in der Bundesärztekammer, vielleicht auch über die Landesärztekammern oder was da mal sagen, irgendwie da eine Fortbildung mit dem Vorstand machen oder den mal austauschen oder was weiß ich. Das kann ja nicht wahr sein, dass die da immer noch sagen, Cannabisblüten hätten keinen medizinischen Zweck. Das ist einfach unglaublich. Dann zum Beispiel der VCA, der Verband Cannabis vertickende Apotheken, die fordern unter anderem, dass Cannabis als Arzneimittel OTC, also Over-the-Counter ohne Rezept in Apotheken vertickt werden soll. Also passend zu ihrem Sinn, ja, Cannabis verkaufende Apotheken. Die wollen da in großem Stil reingehen sozusagen ins Thema und durch die Blume ist dann auch klar, ja, das richtet sich dann eben auch an normale Konsumenten, die da mit zu versorgen über die Apotheken. Natürlich wollen die das nur in Apotheken machen und nicht über irgendwelche Fachgeschäfte. Das ist natürlich auch nicht unser Wille sozusagen. Aber auch da wird immer mal wieder, kommt immer mal wieder ein Impuls in die Richtung. Auch die CDU-Drogenbeauftragte da, oder drogenpolitische Sprecherin, die ehemalige der Fraktion, hat ja auch mal in die Richtung argumentiert, dass man das machen könnte. Gibt es noch vernünftige Stellungnahmen, die unserer ganz ähnlich sind, zum Beispiel der vom BVCW, vom Branchenverband der Cannabiswirtschaft und noch einige andere, auch von diversen Unternehmen, die sich da geäußert haben und natürlich auch jetzt nicht begeistert sind von diesem Gesetz von Waaken. Wer da noch mehr wissen will, schaut in die Videobeschreibung, guckt euch da die einzelnen Stellungnahmen an und die Übersicht der Stellungnahmen bei Krautinvest, die da alle schön verlinkt und aufgelistet sind. Passend dazu ist auch noch bekannt geworden seit der letzten Ausgabe der DHV-News, dass für dieses spezielle Gesetz und dieses Änderungsverfahren, das Waaken da jetzt angestoßen hat, für die SPD-Fraktion nicht der drogenpolitische Sprecher Pantazis zuständig ist, sondern Matthias Miewes, der das gerade auf LinkedIn gepostet hat. Er ist der Berichterstatter für das MedCanG, sein erstes Gesetz in dieser Legislaturperiode, für das er zuständig ist. Auch noch mit so einem Bild dazu von wegen, lasst uns reden, ja, man soll Kommentare hinterlassen, seine Meinung ihm mitteilen und so weiter und so fort. Ich habe natürlich sofort, als ich das gesehen habe, eine Terminanfrage in seinem Büro gestellt und gesagt, ja, alles klar, lass mal reden, ja, wir haben da ein bisschen was wir gerne besprechen würden. Und ja, der Mann hat keine Zeit für uns vorerst, ja, das habe ich so auch selten erlebt, dass das so einfach rigoros gesagt wird und nicht dann irgendwie ein bisschen dauert. Jetzt der Anfang der Sommerpause sozusagen, ist ja normal, dass man da dann vielleicht 6 Wochen warten muss oder so, bis sie dann wieder in Berlin sind. Ja, da habe ich ja größtes Verständnis dafür, aber einfach so keine Zeit. Das fand ich schon heftig irgendwie und passt überhaupt nicht zu dieser Sache von wegen, lasst uns mal reden. Etwas enttäuschend, weil Matthias Miewes eigentlich in letzter Legislaturperiode auch im Umfeld von Wegge und den Legalizern der SPD-Fraktion unterwegs war. Eigentlich eine gute Nachricht, dass er da zuständig ist möglicherweise, weil Pantazis erstmal auch ein bisschen Sympathie für Waakens Entwurf gezeigt hat, ja, der meinte auch, die vielen Importe, da muss man irgendwie drauf reagieren. Miewes ist da etwas zurückhaltender in dem, was er da geschrieben hat. Der hat zwar auch nicht gesagt, wir werden das alles 100% verhindern und so, das ist uns wurscht, was die CDU da will. Da ist er schon was diplomatischer rangegangen, aber er sagt auch, darf keine Rückschritte für Patienten geben. Ja, so weit, so gut. Mal gucken, was das dann konkret bedeutet, wenn das Gesetz dann letztendlich in den Bundestag kommt. Erstmal muss ja noch durchs Bundeskabinett und sieht vielleicht dann schon anders aus durch unsere ganzen Stellungnahmen. Und wo wir gerade bei der SPD sind und Pantazis, den ich gerade schon erwähnt habe, wie gesagt, drogenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, der hat ein Statement rausgehauen, dass Bier und Wein bitteschön auch nur noch ab 18 Jahren verkauft werden sollen. Das ist ein ganz schöner Paukenschlag, sag ich mal. Das trauen sich relativ wenige Politiker so zu sagen. Ich persönlich bin auch ein bisschen unschlüssig. Ja, so ist ja immer die Frage zwischen Wunschkonzert, dass man sagt, ja, rein medizinisch und gesundheitlich und so weiter wäre natürlich gut. Wenn erst Jugendliche gar keinen Alkohol konsumieren und auch Erwachsene nicht. Ja, also vielleicht sollte man das Verkaufsalter auch auf 65 setzen oder so. Ne? Wer bis dahin gar keinen Tropfen Alkohol getrunken hat, der wird sich dann schwer tun, sich rechtzeitig totzusaufen, bevor es sowieso soweit ist. Aber das ist halt Wunschkonzert, ja, und ist nicht die Realität. Und das ist nun mal auf jeden Fall so, dass praktisch alle Menschen mit Alkoholkonsumerfahrung, fast alle, vor dem 18. Lebensjahr Alkohol konsumiert haben. Und wie realistisch das jetzt ist, das irgendwie durch so ein Verkaufsverbot sozusagen komplett loszuwerden, ich weiß es nicht. Ja. Sagt mal eure Meinung gerne dazu in der Videobeschreibung. Aber eine Gleichbehandlung mit Cannabis ist natürlich wiederum gerechtfertigt, zu sagen, also Alkohol darf man ab 16 verkaufen, Cannabis aber erst ab 18 oder gar ab 21. Da sind ja auch verschiedene Systeme sozusagen oder Glaubensrichtungen unterwegs. Das finde ich nicht gerechtfertigt. Aber auch dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auf jeden Fall ein wilder Vorstoß, den der Pantazis von der SPD da gemacht hat.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Und eine gute Nachricht. Endlich ist es soweit. Das Saarland hat den ersten Anbauverein genehmigt. Und damit haben jetzt alle 16 Bundesländer Cannabis-Anbauvereine am Start, die operieren dürfen. Sehr gute Nachricht. Und auch noch eine SPD-Nachricht. Ich war ja gerade so im SPD-Flow so ein bisschen. Eigentlich ist das auch eine reine SPD-Nachricht, weil das Saarland das einzige Bundesland ist in Deutschland, was eine Einparteienregierung hat. Die SPD hatte eine absolute Mehrheit errungen, nochmal bei der letzten Wahl mit der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Und man hat sich immer schon gefragt, was ist da los? Ja, 100% SPD und kein einziger Anbauverein als letzter nach Bayern. Bayern hat mittlerweile doch schon seit Monaten irgendwie die ersten Vereine genehmigt und nichts Saarland weit und breit, nichts zu sehen irgendwie, obwohl zig Angestellte auf den paar Anträgen rumbrüten, die da gestellt worden sind. Aber jetzt ist es soweit und es sollen wohl auch jetzt bald die nächsten Genehmigungen folgen. Oder Entscheidungen zumindest. Ja, könnte auch eine Ablehnung sein, aus guten Gründen vielleicht. Aber auf jeden Fall sind sie jetzt so langsam durch irgendwie mit ihrer Prüferei da. Wunderbar. Das Schlusslicht hat aufgeholt. Herrlich. Und dazu habe ich jetzt gleich passend nochmal eine gute Nachricht. Und zwar in Bayern, habe ich ja gar schon erwähnt, gibt es jetzt seit ein paar Monaten auch Anbauvereine. Das war das vorletzte Bundesland, was da gehandelt hat und CSCs genehmigt hat. Aber bis jetzt war gar nicht klar, ob überhaupt ein CSC anbaut, weil Bayern unter anderem medizinische Standards gefordert hat und auch mit dem Baurecht Theater macht. Ja, also da war in letzter Zeit häufiger mal das Problem, dann auf einmal hieß, also das Gewerbegebiet zum Beispiel, wo jetzt da angebaut werden sollte, musste eine bestimmte Kennung haben, ja, bestimmte Sorte von Gewerbegebiet. Und die Kommunen haben dann reihenweise gesagt, nö, das hier bei uns nicht. Ne? Wir teilweise ändern sie dann sogar noch Baurecht. Das hatten wir letzte Woche mal in Rheinland-Pfalz, wo sie gesagt haben, wir nehmen jetzt die kulturellen Zwecke mal raus aus dem Gewerbegebiet. Jetzt geht das nicht mehr mit dem Anbauverein, tut uns ja so leid. Und in Bayern ist das Problem ähnlich gewesen. Die sind alle mit Baurechte ausgebremst worden, auch die Anbauvereine, die schon eine Genehmigung hatten. Und dagegen hat sich Franken Cannabis erfolgreich gewehrt. Die haben es geschafft, diese Vorgaben vom Ministerium aus Bayern loszuwerden, wohl auch mit der Stadt Bamberg in guter Zusammenarbeit, die dann letztendlich sich hat überzeugen lassen von rechtlichen Argumentationen und nicht einfach blind der Landesregierung gefolgt ist. Auf jeden Fall dürften die offensichtlich anbauen. Ja, mir war gar nicht bekannt, dass überhaupt schon einer ernsthaft anfängt anzubauen. Und das ist auch gar nicht so ungerechtfertigt, weil jedenfalls nach der Pressemitteilung von Frankenhanf, die wir bekommen haben, das tatsächlich der einzige CSC bisher war, der angebaut hat. Und jetzt eben die ersten paar Gramm verteilt hat. Da ist noch nicht so viel, haben sie gesagt. Das sind erstmal so fast-growing plants gewesen, wie auch immer, die schnell fertig waren. Aber das so richtig in Flow kommen die erst jetzt noch. Und mit den Kilos geht es dann erst später los. Wobei im September da auch schon die nächste Ernte da sein soll. Franken-Cannabis also stabil am Start. Und die wollen jetzt auch anderen helfen, die Probleme mit dem Baurecht haben. da vorwärts zu kommen, indem sie zum Beispiel ihre juristischen Papiere da zur Verfügung stellen und wie auch immer. Glückwunsch an Franken Cannabis. Super, jetzt gibt es auch CSC-Gras in Bayern. Und es gibt noch weitere CSCs, die suchen. Ja, ich habe schon mal gesagt, ja, wer auf das ganze Medizingedöne keine Lust hat und nicht selbst anbauen kann, da langsam lohnt es sich, sich mal umzuschauen nach Anbauvereinen in der Nähe. Mal ein bisschen Augen aufhalten, mal ein bisschen die Medien abscannen, ob da irgendwas an Nachrichten kommt. Und in meinem Fall hier, jetzt habe ich gerade diese Woche mal wieder zwei gefunden, die beide im Gewächshaus anbauen. Auch eine Sache, ja, Steckenpferd von mir, wenig Stromverbrauch, gar kein Stromverbrauch letztendlich im Gewächshaus, weil Sonne genutzt wird. Da gab es bisher nicht so viele von, auch wegen der vielen Auflagen, die da sind, ja, mit der Sicherung, die dann außen rum ist. Ja, die müssen dann Gefängnismauern drumherum bauen, irgendwie um diese Gewächshäuser, so ungefähr jedenfalls. Aber manche machen das eben mit den ganzen Auflagen. Letzte Woche hatte ich ja schon den aus Werdohl, aus dem Sauerland, wo der Merz herkommt. Und jetzt haben wir zwei in Fellbach und Helvesiek. Helvesiek ist Niedersachsen, Fellbach, weiß gerade gar nicht, Baden-Württemberg, glaube ich. Ja genau, Stuttgarter Zeitung, das wird Baden-Württemberg sein. Die beide im Gewächshaus anbauen und beide noch Platz haben für Mitglieder. Beim einen hieß es in der Zeitung explizit, die suchen nach neuen Mitgliedern, die jetzt die erste Ernte abnehmen. Also die haben mit Gras schon da liegen, ja, in Fellbach. Und wer da halbwegs in der Nähe ist, ja, kann sich da anmelden. Und das andere ist eben Helvesiek. Die wollen auch gar nicht so groß werden erstmal, aber ein paar Leute lassen die bestimmt auch noch rein. Sieht ganz nett aus. Guckt euch mal die Artikel dazu an. Und vielleicht findet ihr auch bei euch in der Gegend einen passenden Anbauverein. Noch eine schöne Nachricht. Polizei sucht Hanfdiebe. Da ist jemand bestohlen worden, der outdoor vor seinem Haus angebaut hat. 4 Pflanzen, wohlgemerkt, nicht 3, die er zusammen mit einem Freund angebaut hat, wo die Polizei aber wohl kein Problem hatte damit, aber stattdessen eben die Diebstahlanzeige verfolgt und jetzt auch per Zeitungsartikel und eben, weiß ich nicht, Pressemitteilung oder was, nach den Dieben sucht und gerne sachdienliche Hinweise hätte, falls jemand was gesehen hat oder so. In Bordenau war das Ganze und am alten Torfmoorweg. In der Nacht zum Dienstag 3 etwa 1,60 Meter hohe Gewächse samt Töpfe, in denen die in den Boden gesetzt worden waren. Ja, wer da was gesehen hat, ja, in Bordenau Diebe mit 3 großen Hanfpflanzen und fetten Töpfen dran, der möge sich bei der Polizei melden. Jetzt werden nämlich echte Verbrecher gejagt und nicht mehr einfach Hanffreunde, bloß weil sie Hanf anbauen. Wenn man früher sowas zur Anzeige gebracht hat, hat man selber ein Strafverfahren am Hals gehabt. Hier jetzt, das bei 4 Pflanzen, weil ein Freund mit angebaut hat. Ich hoffe, der wohnt auch da auf dem gleichen Grundstück. Dann war es ja okay. Jedenfalls war das scheinbar kein Problem für die Polizei. Und die jagen eben jetzt da die Diebe. Eine Pflanze ist da geblieben. Die Diebe haben nur 3 mitgenommen. Vielleicht war es nur ein Dieb, ja, damit er nicht über diese 3 Pflanzen kommt, die erlaubt sind. Hat er vielleicht nur 3 geklaut. Ich weiß nicht, vielleicht war das dann doch irgendwie ein Kange-konformer Dieb. Aber er wird trotzdem jetzt verfolgt. Ja? Also Hinweise an die Polizei. Sehr schön. Und es gibt auch immer noch Guerilla-Grower, obwohl wir eine Teillegalisierung haben. Vielleicht war es auch nur ein Teilzeit-Guerilla-Grower, der sich noch ein bisschen zeigen will, sozusagen, ja, dass die Hanfpflanze noch irgendwie noch weiter befreit gehört. Und die sind auch rausgerissen worden. In Osnabrück hat das Ganze stattgefunden. Das war so ein Stadtbegrünungsdings, da irgendwelche Blumenkübel, die von irgendeiner Firma begrünt werden normalerweise. Und der Hasepost hat getitelt, Hai statt Heidekraut, Erstaunen im Blumenkübel. Aber letztendlich sind sie dann zum Ergebnis gekommen, dass das dann eben ausgetauscht wird, wieder richtig bepflanzt wird. Und Hasepost schreibt dann, Hanf raus, Blumen rein. Auf der Bubatz-Karte müssen die Kübel also nicht eingezeichnet werden. Ja, so viel zum Guerilla-Growing. Dann habe ich noch eine schlechte Nachricht, und zwar die, dass ein Drogenlabor in einer Garage in Halle aufgeflogen ist. Und aus mir unerfindlichen Gründen wird das bezeichnet als Veredelungslabor. Aber eigentlich ist es eine Dreckschleuder, wo eben kiloweise synthetische Cannabinoide gefunden worden sind. Die sind ja normalerweise in sehr geringen Mengen extrem wirksam. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und da ist das halt vermanscht worden mit irgendwelchen Produkten, unter anderem eben auf CBD-Gras. Das kennen wir ja schon, dass eben dann Gras, was normal aussieht wie normales Marihuana, eben Gras, was auf dem Schwarzmarkt verkauft wird und auch irgendwie wirkt. Aber nicht wegen halt der natürlichen Inhaltsstoffe der Hanfblüten, sondern wegen dieser synthetischen Cannabinoide. Soweit zur Sauerei. Aber weswegen ich das jetzt hier auch mit reingenommen habe. Zudem stießen die Ermittler demnach auf eine große Menge bereits mit Wirkstoff versetzter Produkte, darunter Papierblätter, Tabak und CBD-Cannabis. Das heißt, da muss irgendwo da draußen auch Tabak unterwegs sein, der mit dem Scheiß gestreckt ist oder ja versaut ist irgendwie, knallt wie verrückt wahrscheinlich, aber gefährlich ist im Zweifelsfall. Ja, das Zeug ist gefährlicher als Cannabis. Gibt Todesfälle mit synthetischen Cannabinoiden. Es gibt Leute, die ganz schräg draufkommen damit. Finger weg davon, wenn ihr sowas in die Finger kriegt. Und Papierblätter, das lässt vermuten, dass möglicherweise das Zeug dann auch als LSD verkauft wird, als LSD-Ersatz, ohne dass wirklich genau gesagt wird, was jetzt da eigentlich drin ist. Auch da die Finger davon lassen, ja, also zumindest was körperliche Erscheinungen angeht, ja, bis hin zur Todesfolge ist das auch gefährlicher als LSD, dieses Zeug im Zweifelsfall. Also lasst euch da nicht solchen Dreck andrehen. Manchmal, ja, da fehlt Drug-Checking eben auch in den meisten Gegenden von Deutschland immer noch, wenn man den Verdacht hat, ja, dass man da irgendwie was anderes hat, als man eigentlich haben will, dass man das mal untersuchen lässt. Aber bei Tabak ist ja eindeutig, ja, wenn Tabak scheppert wie verrückt, Finger davon, ja, das kann nichts Gutes sein. Dann haben wir noch viel Hasch und Gras beschlagnahmt. Mir scheint immer mehr, dass sich Wege des internationalen Handels für Marihuana insbesondere deutlich verändert haben. Es kommt mehr rein aus Gegenden, wo es vorher nicht herkam, nämlich aus Asien relativ viel, aus Richtung Thailand insbesondere. Vielleicht auch, wo Deutschland nur eine Durchgangsstation ist, wenn es am Flughafen irgendwo festgestellt wird und die Person wollte vielleicht noch weiter. Das kann hier bei den beiden Fällen auch der Fall sein. Wir haben einmal einen traditionellen Fund quasi, aber einen großen mit 432 Kilo Hasch in einem Lastwagen, fast eine halbe Tonne, in einem Dach von einem LKW. Der war eigentlich leer, so erstmal Lagefläche, also Pritsche leer irgendwie hinten drauf. Man hat einen Drogenspürhund angeschlagen und dann haben die das Ding auseinandergenommen, erstmal Röntgengerät überall hingehalten, ja, und dann im Dach die ganzen Pakete gefunden. 432 Kilo Hasch aus Richtung Spanien, also vermutlich Marokko letztendlich. So weit, so traditionell. Aber der andere Punkt, Großrazzia im Rhein-Main-Gebiet, 10 Festnahmen, über eine Tonne Drogen sichergestellt. Da geht es um Gras diesmal aus Nordamerika. Und zwar einmal haben in Kanada schon Ermittler 800 Kilo entdeckt in einem Schiffscontainer, der also vordergründig mit Baumaterial bestückt war, der etwas ausgehöhlt war, also Dämmmaterial irgendwie, und da drin war eben das ganze Gras, ne, in diesen fetten Plastiktüten eingeschweißt. Und ein bisschen später ging von den USA aus dann nochmal ein Container an dieselbe Tätergruppe im Rhein-Main-Gebiet raus mit 350 Kilo. Also über eine Tonne Gras aus USA und Kanada. Und das gab es so eigentlich früher überhaupt nicht. Da kam das Gras im Wesentlichen aus Holland oder vielleicht mal noch irgendwie vom Balkan oder so. Oder zunehmend eben auch direkt aus Deutschland, wo hier dann die Hallen bestückt worden sind. Aber das jetzt aus Nordamerika so viel kommt und eben auch aus Thailand zum Teil. Das ist neu. Ich nehme an, dass tendenziell weniger in Deutschland angebaut wird, obwohl man die Nachrichten auch immer noch hört, dass eben auch hier Plantagen auffliegen. Aber auf Dauer sozusagen werden wahrscheinlich dann die Hallen in Deutschland unter Druck kommen wirtschaftlich, zumal es ja auch eben jetzt zunehmend legale Bezugswege gibt. Allein ein Viertel des Schwarzmarkts im Moment dürfte ungefähr über die Telemedizinschiene weggehen sozusagen. Also ja, da dürfte es auch schwierig werden auf dem illegalen Markt langsam. Und jetzt noch, ist Cannabis eine Einstiegs- oder Ausstiegsdroge? Da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Nachrichten irgendwie gehabt, die so in der Zusammenstellung interessant waren. Ja, eigentlich stellt ihr euch die Frage ja gar nicht mehr. Ist ja klar, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist, wissenschaftlich gesehen jedenfalls, auch wenn das immer wieder behauptet wird von irgendwelchen Suchtberatern von vor Ort aus Drogenberatungsstelle XY oder von CDU-Politikern und so, die immer sagen, Cannabis ist Einstiegsdroge, aber ist nicht so. Ja, es gibt keine irgendwie einen Automatismus, dass man da von Cannabis auf härtere Drogen kommt. Die meisten haben sowieso mit Alkohol und Tabak angefangen, wenn, dann sind das Einstiegsdrogen, aber das macht überhaupt auch keinen Sinn, dieses ganze Konzept Einstiegsdroge, jedenfalls schon gar nicht bei Cannabis. Aber dazu gibt es jetzt noch ein paar interessante Punkte und als Ausstiegsdroge ist es noch wieder nicht so bekannt. Da auch wenn wir bei dem Thema immer wieder mal einen Kommentar kriegen von wegen, für mich war das eine Ausstiegsdroge. Ich bin damit von Alkohol runtergekommen, ich bin damit von Opiaten runtergekommen und das hat mir geholfen. Und dazu gibt es jetzt Nachrichten und zwar einmal eine Untersuchung aus München tatsächlich, obwohl ich es auf Englisch gefunden habe, wo bei Leuten eine Umfrage gemacht worden ist, die auf einer Opiatsubstitution unterwegs sind, also Methadon zum Beispiel bekommen, weil sie opiatabhängig sind und da dann eben unter Beobachtung sind und gucken müssen, ne, also selber auch wollen, dass sie von dem Beikonsum von Heroin zum Beispiel runterkommen. Und über die Hälfte von denen konsumiert auch Cannabis und von denen dann wiederum die meisten tatsächlich um diesen Druck, sozusagen den Suchtdruck, dieses Craving, diesen Jeeper sozusagen auf die Opioide loszuwerden. Und das funktioniert bei den meisten auch und sie unterdrücken damit oder kriegen auch besser geregelt diese Entzugssymptome, die sie erstmal haben, wenn sie Opiate absetzen. Also es wird jedenfalls subjektiv ausdrücklich als Ausstiegsdroge benutzt. Und dazu passend kam dann nochmal eine Untersuchung aus den USA, auch nicht die erste, die ich dazu lese, aber eine beeindruckende Zahl, dass in Gegenden, wo Cannabis-Marihuana-Dispensaries sind, also legale Abgabestellen, in den Counties, wo solche Shops vor Ort sind, wo man legal Gras kaufen kann, sind 30% weniger Opioid-Tote zu verzeichnen als in den Regionen, wo keine Cannabis-Abgabestellen sind. Das finde ich schon eine sehr beeindruckende Zahl. Vor allen Dingen ist das nicht nur prozentmäßig viel, sondern in den USA sterben so viele Leute an Opiaten, dass das auch in absoluten Zahlen sehr signifikant sein dürfte. Das ist schon beeindruckend. Ja? Also wo es legale Cannabis-Abgabestellen gibt, sterben einfach weniger Leute an illegalen Drogen. Dann dazu passend auch nochmal eine Analyse, dass in Kalifornien, US-Staat Kalifornien, weniger Alkoholkonsum getrunken wird seit der Marihuana-Legalisierung. Auch eigentlich eine Sache, die man immer wieder liest, in Kanada zum Beispiel auch eindeutig ist, dass seit der Legalisierung der Konsum von Cannabis abgenommen hat. Und auch insofern ist ja dann Cannabis quasi eine Ausstiegsdroge oder eine Substanz, die eben den Konsum anderer auch gefährlichere Substanzen durchaus reduziert. Also selbst wenn in bestimmten Altersgruppen der Cannabiskonsum ansteigt, was eben bei älteren Leuten in Nordamerika tatsächlich der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass die weniger Alkohol konsumieren. Aber ist vielleicht doch eine Einstiegsdroge, ja? Deswegen habe ich das Fragezeichen rangesetzt an dieses Thema jetzt hier, weil ich zum ersten Mal jetzt doch mal wieder einen Hinweis gesehen habe. Es könnte vielleicht doch eine Einstiegsdroge sein, aber nicht auf dem Weg zu härteren Drogen, sondern auf dem Weg zum Tomatenanbau. Und zwar ist das eine Umfrage mit über 1000 Teilnehmern von Homegrow Cannabis Co. Company oder irgendwas. Ja, irgendeine Homegrow Company. Die hat eine Umfrage gemacht, ist auch eine Pressemitteilung von denen jetzt. Ja, ich habe das nicht nochmal unabhängig irgendwo bestätigt, aber es wird schon mal so grob. Das ist natürlich auch keine total repräsentative Stichprobe, ja, sondern das sind die Leute, die bei denen eben bei der Umfrage mitgemacht haben, so passionierte Homegrower wahrscheinlich. Aber immerhin, zwei Drittel von denen haben angefangen, Tomaten anzubauen. Ja, was so das Lieblingsgemüse der Amis ist. Ja, die essen ja auch den ganzen Tag Ketchup. Also die lieben Tomaten. Und zwei Drittel von denen haben nach dem Cannabisanbau, teilweise Jahre später, angefangen, Tomaten anzubauen. Vorher haben sie gar nichts angebaut und dann haben sie sich langsam so reingefunden, ne, haben Spaß daran, irgendwie was anzubauen und auch die Skills dafür entwickelt, ja, was weiß ich, mit Düngen und Erde und Gießen und Gedöns, ne? Und ja, wer vernünftiges Marihuana anbauen kann, der kann erst recht Tomaten anbauen, denken die sich dann, ne? Und zack, ist der ganze Vorgarten voll mit Gemüse, ja, dann Basilikum, Erdbeeren, Chili wird dann alles erwähnt, ne, oder sogar große Kürbisse und so. Ja, genau, also Cannabis kann auch doch eine Einstiegsdroge sein in den Tomatenanbau. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir nur noch Ortsgruppenfunk. Da habe ich nur eine Story, und zwar Chris Demmer von der Ortsgruppe Düsseldorf war mal wieder im Fernsehen. Und da ging es unter anderem um den CSC Wubatz in Wuppertal, Bergisches Land, wo ich herkomme. Freut mich, dass es jetzt da auch einen Wubatz gibt. Dazu haben wir auch Bilder, glaube ich, ne, zum Wubatz selber. Davon zeigen wir euch mal zuerst was.
Wir können es immer noch nicht so wirklich fassen. Wir sind jetzt mittlerweile im zweiten Blütezelt. Das heißt, wir haben die zweiten 40 Quadratmeter. Es ist immer noch Wahnsinn. Also, dass das jetzt in Deutschland legal funktioniert, ist ein starkes Gefühl auf jeden Fall.
Insgesamt gut 150.000 Euro haben die Gründungsmitglieder investiert.
Ja, und jetzt nochmal Chris Dämmer dazu, was er davon hält, dass man in Anbauvereinen in Deutschland nicht konsumieren darf.
76 Anbauvereine gibt es in NRW. 85 Anträge werden derzeit noch geprüft. Das gehe zu langsam, sagt Chris Dämmer vom Deutschen Hanfverband. Er fordert weniger Auflagen von den Behörden. Außerdem müsse den Mitgliedern erlaubt werden, im Club zu rauchen.
Cannabis soziale Kontrolle. Das bedeutet, wenn jemand sehr viel Cannabis konsumiert, wenn jemand psychische Probleme damit bekommt, dann fällt das anderen Vereinsmitgliedern auf. Wenn ich einfach nur 25 Gramm Cannabis mit nach Hause nehme und dort konsumiere, dann gibt es diese soziale Kontrolle gar nicht. Deshalb gibt es das Konzept Cannabis Social Clubs in anderen Ländern, beispielsweise in Spanien. Und da haben die sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Da muss man sogar im Club konsumieren.
So, das war's für heute. Jetzt habe ich nur noch ein paar Termine. Dieses Wochenende läuft außer der Hanfparade auch noch die Cannafair. Bekloppterweise am selben Wochenende wie die Hanfparade. Ich hoffe, das ist beim nächsten Mal nicht so. Deswegen sind wir selber auch nicht auf der Cannafair in Düsseldorf, die jetzt vom 8. bis 10.8. stattfindet. Dann haben wir heute 18 Uhr, das wird vorbei sein, jetzt nach der Sendung, den Hanftisch der DHV-Ortsgruppe. Aber in Berlin morgen Hanfparade von 12 bis 22 Uhr, 8 Stunden lang, können euch die Füße in den Bauch latschen und tanzen bei der Hanfparade. Ja, guckt doch unter hanfparade.de, wenn ihr da hinkommt und wissen wollt, wo das ist. In Freiburg ist nächstes Wochenende eine Sause in der Messe Freiburg, so ein Event in der Messe, 15.8. bis 17.8. Freiburg. In Heidelberg haben wir den Hanftisch auf der Neckarwiese, sicherlich unsere Ortsgruppe, nehme ich mal an. Und in Halle nochmal Treffen der Ortsgruppe am 20.8. Ja, das war's. Kann man Feierabend machen eigentlich jetzt. Ne? Ihr müsst dann auch irgendwie hier das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke auch abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.